Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu einen schönen guten Abend. 1400 von der Hamas ermordete oder entführte Israelis und seit dem Beginn des israelischen Kriegs 35.000 tote palästinensische Zivilisten und mehr als 1,5 Millionen Binnenvertriebene in einer Trümmerwelt. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes wirft Israels Regierung Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Mit einem juristischen Paukenschlag hat er Anfang der Woche Haftbefehle gegen Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant beantragt. Das hat viel Kritik und Empörung international provoziert, weil Karim Khan gleichzeitig die drei höchsten Hamas-Führer hinter Gittern sehen will. Kampf gegen Kriegsverbrechen. Wie glaubwürdig ist der Internationale Strafgerichtshof? Fragen wir heute im Wortwechsel den Juristen, Journalisten und Diplomaten Benjamin Dürr, die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland Julia Duchow und den Experten für internationales Völkerstrafrecht Klaus Rackwitz. Frau Duchow, die Hamas ist eine Terrororganisation, Israel ein Rechtsstaat. Hat Karim Khan mit der Beantragung der Haftbefehle trotzdem Recht getan?
Ja, aus Sicht von Amnesty International ist es so, dass ja Khan zwei unterschiedliche Sachverhalte, also es geht zwar um den Gaza-Konflikt, aber es sind wirklich zwei unterschiedliche Sachverhalte. Da wird ja die individuelle Strafbarkeit geprüft und insofern handelt es sich nicht um eine Gleichsetzung, sondern uns ist einfach an der Stelle wichtig, dass Akteure zur Rechenschaft gezogen werden. Für uns ist es wichtig im Kampf gegen Straflosigkeit, dass niemand über dem Gesetz steht. Insofern haben wir die Beantragung der Haftbefehle sehr begrüßt.
Vor 100 Jahren wurde das Gesetz, das Völkerstrafrecht zum Schutz der Zivilbevölkerung in einem Krieg entwickelt. Klaus Rackwitz, für Sie als Experte für internationales Völkerstrafrecht, ist das jetzt ein historischer Schritt?
Ich würde ihn nicht historisch nennen, ich würde ihn folgerichtig nennen. Das römische Statut lässt dem Ankläger relativ wenig Spielraum, wenn ein begründeter Verdacht für Straftaten nach dem römischen Statut besteht. Dann ist er eigentlich gehalten, Anklage zu erheben oder das zu verfolgen, es sei denn, es wäre nicht im Interesse der Gerechtigkeit, das zu tun. Also historisch ist es insofern, als es das erste Mal ist, dass ein Regierungschef eines demokratischen Rechtsstaats unter Anklage gestellt werden soll. Das ist in der Tat historisch.
Benjamin Dürr, es gab viel Kritik vom US-Präsidenten, auch in der deutschen Politik querbeet. Allerdings auch Zustimmung aus Frankreich. Sie haben ja als Analyst am Internationalen Strafgerichtshof auch gearbeitet. Sie kennen Karim Khan und was glauben Sie? Ist der Vorwurf, er messe mit zweierlei Maß und handle politisch motiviert, unangemessen?
Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs steht sehr oft in der Kritik. In der Vergangenheit waren es viele afrikanische Staaten, die Kritik hatten, weil vor allem Afrikaner angeklagt wurden. Inzwischen hat sich das verändert und ich glaube, dass der Ankläger eine sehr schwierige Rolle hat, weil er es im Grunde niemandem wirklich recht machen kann. Und ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt stattfindet, eigentlich gut ist, weil sie zeigt, dass sich der Internationale Strafgerichtshof von diesem früheren Fokus auf Afrika entfernt.
Trotzdem nochmal die Frage, viele waren international im Bereich der Presse und auch in der Politik überrascht, dass Karim Khan am Montag diesen Antrag auf Haftbefehle gestellt hat, obwohl am Dienstag sein Besuch in Israel und im Westjordanland angesetzt war, um noch einmal zu schauen, wie weit die Ermittlungen auch in Israel vorangehen, was genau die Themen mangelnde humanitäre Versorgung, also Verstoß gegen Völkerstrafrecht angeht. Warum diese Eile auf einmal?
Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was genau zu dem Antrag geführt hat. Was hier Analysten auch sagen, ist, dass es möglicherweise auch eine abschreckende Wirkung haben kann, dass es auch ein Zeichen sein soll, um eben unter anderem humanitäre Hilfe zuzulassen und insofern auch eine Signalwirkung haben kann. Das kann durchaus auch eine Rolle gespielt haben für den Zeitpunkt.
Ja, also ich kann, also aus unserer Sicht waren eben die Belege für mögliche oder mutmaßliche Kriegsverbrechen von der Hamas und auch von der IDF, also der israelischen, den israelischen Streitkräften, schon sehr drückend. Insofern kann man auch sagen, hätte er auch schon früher die Haftbefehle beantragen können, sowohl in Bezug auf die humanitäre Hilfe, die durch die Totalblockade von Gaza nicht mehr möglich war, aber auch das Thema Wasser, also Zugang zu sauberem Wasser, ist nicht mehr gegeben. Und auch Amnesty hat jetzt verschiedene Berichte veröffentlicht, in denen wir Angriffe auf Wohnhäuser untersucht haben, aber auch andere Infrastrukturobjekte, auch Kirchen, bei denen Kriegsverbrechen auf der Hand liegen und wir wirklich auch eine Untersuchung schon eine ganze Weile fordern. Und insofern, ich glaube, die Belege waren einfach sehr stark und erdrückend. Und deswegen ist er zu diesem Schritt dann gegangen.
Israel ist ja schon seit geraumer Zeit unter starkem Druck, auch unter seinen Verbündeten wegen seines Vorgehens. Herr Rakwitz, wenn das tatsächlich eine abschreckende Wirkung haben soll, dann ist doch genau das, was der Internationale Strafgerichtshof auch tun soll, erfüllt, oder?
Naja, das Gericht soll nicht in erster Linie als Abschreckungsorgan, sondern als Organ der Rechtspflege arbeiten. Das ist ein bisschen problematisch, weil sich Karim Khan hier auf einen sehr schmalen Pfad zwischen Politik und Recht begibt. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass das nicht zur falschen Seite abrutscht. Und so ist es auch hier. Wir haben noch keinerlei Beweise gesehen. Wir wissen nicht, was der Ankläger wirklich hat an Beweismitteln. Es gibt vage Statements dazu, woraus das besteht. Auf der anderen Seite macht Karim Khan ungewöhnlich starke Statements, Statements, die man so noch nicht gehört hat. Wenn ich aus der Presseerklärung zitiere, da steht drin, dass die Israelis darauf abgezielt haben, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens als Ganzes zu bestrafen. Und davon war nie die Rede. Und ich kenne auch wenige, die den Gaza-Feldzug als reine Strafaktion bezeichnen. Das, was angeklagt ist, oder angeklagt werden soll, ist im Prinzip nur eine Handbreit vom Vorwurf des Völkermordes entfernt, zu dem es mehrere Verfahren gibt. Also es ist schon ein sehr mutiger Schritt, den er da geht. Und ich hoffe, dass die Beweismittel dieser Aktion auch rechtfertigen am Ende. Was ich sehr problematisch finde, ist das Timing, ehrlich gesagt. Man darf nicht vergessen, dass der Angriff der Hamas auf Israel in jeder Hinsicht und ohne Ausnahme brutal rechtswidrig war, während das Recht Israels zur Selbstverteidigung zunächst mal unbestritten ist. Also die Ausgangslage ist eine völlig andere. Man stelle sich vor, dass Karim Khan am gleichen Tag in der gleichen Presseerklärung sowohl Putin als auch Zelensky wegen Kriegsverbrechen angeklagt hätte. Es hätte einen Aufschrei der Empörung gegeben. Und insoweit finde ich das Timing, das hier gewählt worden ist, ausgesprochen problematisch.
Aber am Ende geht es ja um Sache, die in der Sache, genau.
Ob er in der Sache recht hat, werden die Beweismittel zeigen, die wir noch nicht kennen.
Am Ende geht es um die Sache, Frau Duchow. Es wird ja auch spekuliert, dass Karim Khan mithilfe des Völkerstrafrechts in einer Situation eingreifen will in den Konflikt, wo die Offensive auf Rafah oder in Rafah im Raum steht und also möglich ist noch mehr Leid für die Zivilbevölkerung.
Ja, also über den Zeitpunkt, wie gesagt, ich kann da nur spekulieren. Das hatte ja Herr Rakwitz auch gesagt, wenn Belege vorliegen für Kriegsverbrechen beziehungsweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also systematische Angriffe auf die Zivilbevölkerung und wie gesagt, wir haben diese dokumentiert, dann muss er eigentlich zu diesem Schritt gehen. Und natürlich, also für uns, wir fordern schon lange einen Waffenstillstand, weil wir glauben, dass natürlich Israel seine Bevölkerung schützen muss. Und trotzdem ist das Vorgehen nicht verhältnismäßig. Wir sehen wirklich massive Opfer auf der zivilen Seite. Und wir sagen schon, dass die Gaza-Blockade, die eben dazu führt, dass nicht genug humanitäre Hilfe zu den Menschen kommt und die Menschen eben, das hatten Sie ja auch beschrieben, die Zahlen der Fluchtbewegung, obwohl kein Ort sicher ist, in Gaza stattfindet. Und insofern ist für uns, fordern wir einen Waffenstillstand und auch keine Waffenlieferungen, die für eingesetzt werden können in Situationen, in denen Menschenrechtsverletzungen passieren oder auch humanitäres Völkerrecht verletzt werden kann. Und die Situation in Rafah ist für uns als Amnesty International wirklich sehr, sehr bedrohlich, da eine Unmenge Menschen sind, die dorthin geflohen sind. Und wir befürchten, dass weitere Kriegsverbrechen an der Stelle begangen werden können.
Nun ist die Frage, wie in diesem Prozedere da gebremst werden kann. Was glauben Sie, Benjamin Dürr, auch aus Ihrer Kenntnis der Anklagebehörde beim Internationalen Strafgerichtshof, werden die Haftbefehle kommen?
Die Wahrscheinlichkeit, wenn man zurückblickt in der Geschichte, ist zumindest sehr groß, dass die Haftbefehle tatsächlich auch ausgestellt werden. Es gab bisher, ich glaube, nur einen Fall, in dem die Anträge abgewiesen werden. Und der Ankläger hat in diesem Fall sogar, sagt er selber in dem Interview mit CNN, eine sehr höhere Schwelle angelegt oder sehr höhere Maßstäbe an die Beweise angelegt, die normalerweise vor dem römischen Statut nötig wären. Also die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass es tatsächlich zu diesen Haftbefehlen kommt, ist relativ hoch.
Also Sie meinen, das, was Karim Khan in seiner Begründung geschrieben hat, dürfte wasserdicht sein?
Es ist zu vermuten, dass die Beweislage relativ stark ist. Gerade in so einem sehr politisch aufgeladenen Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass Karim Khan da große Risiken nimmt.
Wie ist Ihre Einschätzung, Klaus Rackwitz? Karim Khan hat ja sich beraten lassen von sehr prominenten Juristen, unter ihnen die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, die ja auch eine Stiftung betreibt mit ihrem Mann. Kritisiert wird da, dass er keine Militärexperten dabei gehabt hätte. Dennoch, die Haftbefehle dürften kommen?
Das wird sich zeigen. Ich vermute, wie Herr Dürr auch, dass die sehr wahrscheinlich kommen werden. Was man aber nicht aus dem Auge verlieren darf, ist der Zeitfaktor. Der Haftbefehlsantrag des ersten Anklägers Luis Moreno Ocampo gegen Omar al-Bashir hat 8,5 Monate bei der Kammer gelegen, bevor die Entscheidung dann verkündet wurde. Andere Haftbefehle sind binnen weniger Wochen erlassen worden. Also das ist überhaupt nicht absehbar. Und wir wissen aus den Verfahren der Vorverfahrenskammer zur Zulässigkeit eines Verfahrens auf palästinensischem Gebiet, dass man das nicht im Schnellgalopp machen wird. Was das Expertengremium angeht, ist es in der Tat bemerkenswert, nicht nur Frau Clooney, auch Theodor Meron, vor allen Dingen der frühere Präsident des Jugoslawien-Tribunals, israelischer Staatsbürger, Berater der israelischen Regierung, sicherlich völlig unverdächtig, gegen Israel voreingenommen zu sein, hat in dem sehr lesenswerten Report dieses Panels, den man auch öffentlich downloaden kann, klar ausgedrückt, dass er in vollem Umfang hinter der Anklage steht. Also keine Zweifel geäußert, sondern im Gegenteil, mit allen anderen zusammen ein klares Votum abgeben. Das ist einmalig, das hat es noch nicht gegeben. Und insoweit ist natürlich der Druck auf die Vorverfahrenskammer hoch.
Nun bedeutet der Haftbefehl, der dann ausgestellt wird, ja noch lange nicht, dass die Beschuldigten dann auch hinter Gitter kommen, sondern dann müssen sie festgenommen und ausgeliefert werden. Im Fall des israelischen Ministerpräsidenten, Frau Duchow, was erwarten Sie da?
Ja, das kommt darauf an, ob wohin er reist. Ja, das ist, kommt ja darauf an, ob er in einen Staat reist, der Vertragsstaat ist. Deutschland ist es. Und insofern ist dann Deutschland schon angehalten, ihn zu verhaften. Und es gibt immer wieder Berichte, dass jetzt das Gericht auch ziemlich unter Druck steht von verschiedenen Vertragsstaaten, um jetzt die Ausstellung der Haftbefehle zu verhindern. Ich kann das jetzt selber nicht überprüfen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man da die Unabhängigkeit des Gerichtes wahrt. Ich finde einen Hinweis auch nochmal wichtig, das Gericht, weil ja eben jetzt in den aktuellen Diskussionen auch die Unabhängigkeit oder die Rolle dieses Gerichts in Frage gestellt wurde. Es ist kein UN-Gremium, sondern es ist wirklich ein Gericht, ein unabhängiges Gericht, zu dem sich verschiedene Staaten, 123 sind ja Mitgliedstaaten des Rom-Statuts und haben sich der Gerichtsbarkeit unterworfen und Deutschland gehört dazu. Insofern wird Deutschland dann auch Netanyahu verhaften müssen, aber genauso die Hamas-Führer, also wenn die Haftbefehle ausgestellt werden.
Deutschland hat sich ja für den Internationalen Strafgerichtshof sehr stark gemacht, ihn sehr unterstützt, ist auch der zweitgrößte Geldgeber. Übrigens, Deutschland stellt sich international dar als ein Staat, der die Menschenrechte international schützt und vorantreiben will. Was, wenn jetzt durch den Haftbefehl gegen Netanyahu, wenn er denn kommt, Deutschland in so ein Dilemma gerät?
Na, wenn ich mal einfach reinspringen darf, das ist in der Tat eine schwierige Situation. Wir dürfen nicht vergessen, in dem Verfahren der Kammer beim Strafgerichtshof, in dem es um die Frage ging, ob Palästina überhaupt ein Staat ist und ob überhaupt der Strafgerichtshof dort Jurisdiktion hat, hat sich Deutschland als sogenannter Amicus Curiae klar positioniert und mit vielen anderen Staaten klar gegen eine Zuständigkeit des Strafgerichtshofs für Straftaten auf palästinensischem Gebiet ausgesprochen. Davon wird man nicht wieder abkommen. Und natürlich würde in einem Auslieferungsverfahren Deutschland auch prüfen müssen, ob nach deutschem Recht eine solche Auslieferung denn möglich wäre. Also da wird es noch viele rechtliche Fragen geben, die man diskutieren muss. Wichtig ist, es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Also man kann jetzt nicht sagen, weil da jetzt ein Haftbefehl ist oder kommen könnte, ist Netanjahu auch politisch vollkommen isoliert. Dem ist nicht so. Wir haben bei al-Bashir gesehen, wie schwierig es ist, Haftbefehle gegen Staatschefs durchzusetzen. Südafrika und Jordanien haben beide ihre Verpflichtungen nicht genügt. Das stärkste Schwert, was der Strafgerichtshof hat im Falle einer Nichtauslieferung, ist eine Art von Rüge. Also insoweit ist der Strafgerichtshof ein Tiger mit kleinen Milchzähnchen und nicht wirklich eine ernsthafte Gefahr, vor der Netanjahu wirklich Angst haben müsste, soweit es um die Frage des Reisens geht.
Benjamin Dürr, Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, hat die Beantragung der Haftbefehle als schwarzen Tag für das Völkerrecht genannt. Und ich zitiere weiter: Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs macht sich zum Büttel derjenigen, die skrupellos eine Gleichsetzung des Hamas-Terrors mit dem Verteidigungsrecht des attackierten Staates Israel vornehmen. Aber das Selbstverteidigungsrecht stellt Kahn doch ausdrücklich nicht in Frage. Warum dann solch scharfe Töne?
Ich glaube, dass Entwicklungen in den letzten Jahren am Strafgerichtshof, und dazu gehört, glaube ich, auch die Entwicklung in dieser Woche im Nahostkonflikt, zeigt, dass das Völkerrecht eher gestärkt wird als geschwächt. Was ich eingangs schon sagte, die Vorwürfe, dass das Völkerrecht einseitig gegen afrikanische Länder oder afrikanische Personen gerichtet ist. Ich glaube, dass die Entwicklungen dieser Woche zeigen, dass es eben auch anders geht.
Das möchte ich wirklich auch noch mal unterstützen. Also ich glaube ganz und gar nicht, dass es ein schwarzer Tag für das Völkerrecht ist, sondern andersrum. Es stärkt das Völkerrecht, weil was wir erlebt haben, waren schon auch Doppelstandards, die benannt wurden, dass eben an der Stelle, obwohl es viele Hinweise auf Kriegsverbrechen gab, wir haben als Amnesty International 16 israelische Luftangriffe untersucht. Es sind 370 Zivilistinnen dabei zu Tode gekommen und davon 159 Kinder. Das ist ja nur, was wir als Amnesty schon untersucht haben. Aber es gibt viele andere Hinweise. Und insofern stand schon im Raum, dass bei Israel nicht der internationale Strafgerichtshof nicht genug macht. Und es gab schon vor dem Gaza-Krieg auch schon viele Hinweise auf Verletzungen des humanitären Völkerrechts, zum Beispiel in den besetzten Gebieten. Und insofern bedeutet es eine Stärkung des Völkerstrafrechts, auch des Völkerrechts, dass diese Anträge nun gestellt wurden. Und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, es ist keinerlei Gleichsetzung, dass auch gegen die Hamas-Führer oder sozusagen gleichzeitig das verlautbart wurde, dass auch gegen die Hamas-Führer Haftanträge beantragt wurde, dass Haftanträge ausgestellt werden, sondern es geht eben um einen Gesamtkonflikt, aber es geht um ganz unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Taten und auch sozusagen Personen, und es geht da immer um die individuelle Schuld. Insofern glaube ich, es geht gar nicht um eine politische Gleichsetzung, sondern es geht darum, dass Straflosigkeit geahndet wird und Menschen zur Rechenschaft gezogen werden, die eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit mutmaßlich begangen haben. Und aus Sicht von Amnesty International ist der Kampf gegen Straflosigkeit eben extrem wichtig, weil er stärkt eine regelbasierte Ordnung. Und deswegen hat ja die Bundesregierung sich in der Vergangenheit so für einen Völkerstrafgerichtshof, für das Völkerstrafrecht, für die Stärkung eingesetzt und finanziert den Völkerstrafgerichtshof. Und insofern, und dann darf es aber eben auch keine Doppelstandards geben, die insgesamt dann das internationale Recht schwächen.
Nun ist die Diskussion aber in der Welt und Deutschland steht in einem Dilemma. Das Auswärtige Amt übt sich in einem Spagat, also zwischen der Terrororganisation und Israel, diese Vergleiche auch zu ziehen. Die Frage, was die Glaubwürdigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs angeht, steht und fällt ja auch damit, wie er unterstützt wird. Deutschland hat das immer sehr stark getan, haben wir eben schon gesagt. In diesem Falle kommt ein Fragezeichen hinzu, aber Frankreich steht eindeutig dahinter. Wie wichtig ist die Einigkeit gerade so wichtiger europäischer Staaten wie Frankreich und Deutschland in dieser Frage? für die internationale Gerichtsbarkeit, Herr Rakwitz?
Das ist ganz klar, dass, sagen wir mal, ohne die 10 größten Beitragszahler der Strafgerichtshof im Prinzip handlungsunfähig wäre. Wir haben gesehen, wie die Vereinigten Staaten als größter Beitragszahler der Vereinten Nationen mehrfach versucht haben, durch Zurückhaltung von Beiträgen die Vereinten Nationen zu beeinflussen. Die Gefahr besteht natürlich. Ich glaube aber nicht, dass es hier dazu kommen wird. Man kann unzufrieden sein mit einem Verfahren, man kann sogar anderer Meinung sein, aber deswegen glaube ich, wird keines der großen Unterstützerländer dem Strafgerichtshof den Support und die Unterstützung versagen. Aber man wird deutlich kritischer hinschauen. Und Budgetsteigerungen von 15-20%, mehr oder weniger auf Zuruf, da wird es in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr geben.
Glauben Sie, Benjamin Dürr, dass auch nach der Kritik, die Joe Biden an der Beantragung der Haftbefehle geübt hat, möglicherweise mit Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof gerechnet werden muss seitens der USA? Das gab es ja schon in Zeiten von Trump.
Das gab es früher schon, genau. Unter Präsident Trump wurden Sanktionen gegen die damalige Chefanklägerin verhängt, die Biden als eine seiner ersten Taten als Präsident wieder aufgehoben hat. Anthony Blinken, der US-Außenminister, hat darauf hingedeutet, dass er in der Tat erneut über Sanktionen nachdenke. Ich glaube aber, dass man die Pressekonferenz, die er damals gegeben hat, vor ein paar Tagen, genau betrachten muss, was er genau gesagt hat. Er sagt nämlich auch, dass die Maßnahmen, die die USA dann treffen würden, angemessen sein müssen. Und ich glaube, dass das doch eine Nuance ist, die da anzubringen ist. Also ob es tatsächlich zu Sanktionen kommt, das wird vermutlich auch der Ausgang der Wahl im November noch beeinflussen.
Viele Faktoren spielen jetzt mit, wie diese Diskussion weitergeht. Julia Duchow, wenn Sie von Seiten Amnesty Internationals einmal überlegen, was sich da gerade tut, auch in Europa. Am nächsten Dienstag wollen Spanien, Irland und Norwegen den palästinensischen Staat ganz offiziell anerkennen. Da tut sich ja einiges in der öffentlichen Diskussion. Möglicherweise ist jetzt auch dieser Antrag von Karim Khan dazu angetan, die Diskussion gerade in Deutschland weiter anzuregen. Denn Deutschland steht mit seiner Position ja international sehr isoliert an, was den Krieg in Gaza angeht.
Ja, also insgesamt hat natürlich die Beantragung dieser Haftbefehle auch in der deutschen Diskussion etwas verändert. Ich kann aus meinen Gesprächen mit Regierungsvertretern, Bundestagsabgeordneten, kann ich schon auch lesen, dass sich ein Umdenken oder teilweise ein Umdenken stattfindet. Ich war selber im Januar in Israel und den besetzten Gebieten. Wir haben einen Consultant in Gaza, der da die Situation dokumentiert. Und ich muss sagen, in meinen Gesprächen auch mit der israelischen Zivilgesellschaft wurde schon wirklich sehr deutlich, dass sie gesagt haben, Deutschland muss Einfluss ausüben auf die israelische Regierung, um die Menschen, also erstmal die Kriegsführung zu verändern und verhältnismäßig vorzugehen und eben Zivilisten zu schützen. Und es wurde uns auch gesagt, dass die Menschenrechtssituation in Israel Beachtung bedarf und dass die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen in Israel, die da Menschenrechtsarbeit machen, geschützt werden müssen. Und das Gleiche habe ich gehört in den besetzten Gebieten von den palästinensischen Organisationen, weil die palästinensischen Organisationen ja immer wieder unter Druck gesetzt werden und gesagt wird von der israelischen Regierung, ihnen würden Terrorismusvorwürfe gemacht und deswegen sie auch von Deutschland aus nicht mehr finanziert werden können, weil sie keine Unbedenklichkeitsprüfung bekommen. Das schwächt aber die palästinensische Zivilgesellschaft und die palästinensische Zivilbevölkerung, weil die palästinensischen NGOs, die bekannten Al-Haq und andere, sind ja die Organisationen, die auch gegen also Menschenrechte schützen oder Menschenrechtsverletzungen dokumentieren durch die palästinensischen Behörden. Und insofern braucht es da auch ein Umdenken der Bundesregierung. Man hört da immer wieder von Frau Baerbock, dass sie da sich bemüht. Aber insgesamt, die Bundesregierung tut zu wenig, um Menschenrechtsorganisationen in Palästina und auch in Israel zu schützen und sie zu stärken. Weil wenn wir eine Veränderung, eine politische vorantreiben, dann muss sozusagen die Zivilgesellschaft da auch eine wichtige Rolle spielen, die ja eben versucht, die Menschenrechtsfahne nach oben zu halten. Und was ich jetzt in den Gesprächen in der Bundesregierung immer wieder höre, ist schon, naja, jetzt haben wir wenig Einfluss inzwischen auf die israelische Regierung. Aber davor haben wir immer gehört, naja, wir können nicht so viel Kritik üben, weil wir den Einfluss auch noch ausüben wollen. Und ich glaube, Da muss sich die Bundesregierung ehrlich machen und was Amnesty International fordert, ist, dass Kriegsverbrechen benannt werden und auch gefordert wird, dass Kriegsverbrechen natürlich sowohl von Hamas-Akteuren, aber auch von den israelischen Sicherheitskräften und dem Militär auch benannt werden.
Also die Bundesregierung soll klare Kante zeigen. Julia Duchow, haben Sie gerade gehört, die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, die im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur diskutiert mit dem Juristen, Journalisten und Diplomaten Benjamin Dürr und dem Experten für internationales Völkerstrafrecht Klaus Rackwitz. Herr Rackwitz, schauen wir doch noch mal auf die Position, die der Internationale Strafgerichtshof 22 Jahre nach Beginn seiner Arbeit, also 1998 ist er gegründet worden, das Römische Statut haben Sie angesprochen. Wie steht er da? Lange Jahre ist dem Gericht vorgeworfen worden, das ist eigentlich nur ein Afrika-Tribunal, weil es Fälle in Afrika behandelt und vieles außer Acht lässt und auch außer Acht lassen muss. Wo steht der Gerichtshof 22 Jahre nach Beginn der Arbeit?
Naja, er hat sicherlich Fortschritte gemacht, insoweit, dass er gezeigt hat, dass es weder eine Verurteilungsmaschine noch jedenfalls bis jetzt ein politisches Gericht ist, dessen Verfahren zur politischen Einflussnahme dienen sollen. Natürlich, der Vorwurf, dass man den Schwerpunkt in Afrika hätte, der ist lange erhoben. Aber man darf nicht vergessen, es waren ja die afrikanischen Staaten selber, die diese Verfahren vor den Strafgerichtshof gebracht haben. Es waren nicht Kolonialmächte oder andere, es waren die Staaten selber. Es war der Kongo, es war die Elfenbeinküste und Uganda, die den Strafgerichtshof gebeten haben, tätig zu werden. Also insoweit trifft der Vorwurf nicht unbedingt. Aber das große Manko ist und bleibt die fehlende Universalität, die Tatsache, dass China, die Vereinigten Staaten, Russland, Indien, weite Teile auch der militärischen Macht auf dieser Welt dort nicht Mitglied sind. Und diese Schwäche hat er nach wie vor. Ob man diese Schwäche jetzt besser überwinden kann mit einem solchen delikaten Verfahren, ist fraglich. Aber ich möchte noch einen Kommentar machen zur Frage der Anerkennung Palästinas. Also es wäre geradezu fatal, wenn jetzt sozusagen die Aktion der Hamas am Ende dazu führt, dass man politische Fortschritte erzielt. Das hielte ich für eine ganz fatale Situation. Es darf nicht sein, dass Terror dadurch belohnt wird, dass aus welchen Gründen auch immer es dann zu einer Staatlichkeit kommt, die man auf andere Wege nicht hätte erreichen können. Also insoweit muss man da sehr, sehr vorsichtig sein.
Frau Duchow, da müsste ich ganz kurz rein, weil das ist wirklich auch deutlich in den Dingen, die ich lesen konnte zu der Beantragung des Haftbefehls durch den Chefankläger, dass er die Hamas nicht den palästinensischen Staat zurechnet in dem Sinne, sondern dass da eine ganz klare Trennung stattfindet. Und ich glaube, das ist auch erforderlich in der Diskussion.
Benjamin Dürr, Sie haben als Journalist und Jurist in Afrika viele Prozesse begleitet. Sie beraten jetzt auch die niederländische Regierung, das Außenministerium und haben da auch einen Schwerpunkt in der Afrikapolitik. War das tatsächlich so, dass der Internationale Strafgerichtshof einen großen Teil seiner bisherigen Zeit sich tatsächlich nur um Afrika gekümmert hat?
Ja, also die ersten Verfahren, die der Internationale Strafgerichtshof aufgenommen hat, die waren ausschließlich in Afrika. Und bis heute ist es so, dass die Angeklagten, die in Den Haag erschienen sind, also vor dem Strafgerichtshof, das sind ausschließlich afrikanische oder Staatsbürger afrikanischer Staaten.
Ist das ein Manko?
Es hat der Glaubwürdigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in den ersten Jahren, glaube ich, nicht gut getan. Es hat viele Debatten gegeben in der Afrikanischen Union beispielsweise. Burundi hat das damals auch als Grund genannt, um aus dem Strafgerichtshof auszutreten. Und insofern glaube ich, dass die Ausweitung des Fokus in den letzten Jahren nicht nur auf Konflikte wie die Ukraine oder Gaza jetzt diese Woche, aber eben auch Venezuela zum Beispiel, dass das der Glaubwürdigkeit des Gerichts schon hilft.
In der Öffentlichkeit, Herr Rackwitz, ist sicher auch ein Problem zu fragen, warum vor allem in Afrika Kriegsverbrecher verfolgt und vor Gericht gestellt wurden dann in Den Haag, dann das Jugoslawien-Tribunal, Rwanda. Aber wieso sitzt Assad in Damaskus und kann weiter Krieg gegen sein Volk führen? Das Stichwort ist Grenzen und Möglichkeiten des Gerichtshofs. Wo liegen die?
Ganz einfach deswegen, weil Russland und China Herrn Assad aktiv schützen, indem sie nämlich durch ihr Veto im Sicherheitsrat wiederholt eine Verweisung der syrischen Situation an den Strafgerichtshof verhindert haben. Syrien ist kein Vertragsstaat. Das heißt, entweder erkennt Syrien die Gerichtsbarkeit an oder der Sicherheitsrat verweist den Fall. Und dieser Verweisung des Falles haben sich China und Russland mehrfach widersetzt. Also klarer Schutz von Assad.
Also Julia Droho, liegt es am Ende am Mechanismus des UN-Sicherheitsrates, den ja viele, viele Staaten reformieren wollen, das Vetorecht abschaffen möchten, damit, wenn es um solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht, die die ganze Welt betreffen, die ganze Menschheit betreffen, tatsächlich die internationale Strafgerichtsbarkeit etwas tun kann?
Ja, also das ist das Problem. Erstmal ist es ja sehr erfreulich, dass 123 Staaten sich der Gerichtsbarkeit unterworfen haben. Auch Amnesty International fordert ganz klar, dass die USA, Russland und China sich natürlich auch unterwerfen als große, ja, Großmächte sozusagen an der Stelle oder sehr wichtige Akteure. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass die nicht Teil des oder sich dem unterworfen haben. Die sind ja wiederum die Vetomächte im Sicherheitsrat, die dann eben die Verweisung blockieren können. Und da braucht es eine Reform, dafür setzt sich auch Amnesty International ein. Aber insgesamt wäre es einfach sehr, sehr wichtig, dass diese Staaten auch das Rom-Statut ratifizieren. Das ist leider so, dass man das jetzt in naher Zukunft auch nicht sieht, dass das passieren könnte.
Trotzdem scheint ja der Internationale Strafgerichtshof durchaus auch Respekt einzuflößen. Russlands Präsident Putin, gegen den ja auch ein Haftbefehl ausgestellt wurde, übrigens wegen der Verschleppung der ukrainischen Kinder nach Russland und nicht wegen des Angriffskriegs, auch ein Kritikpunkt an Karim Khan im Übrigen, er scheint ja doch Respekt zu haben vor diesem Haftbefehl, denn viel verreisen tut er ja nicht mehr. Frage in die Runde.
Nach China ist er gefahren, ist ja kein Vertragsstaat. Aber insgesamt, also es beschränkt schon seine Mobilität sehr stark. Und ich finde schon, gerade auch am Fall von Russland sieht man, dass es wird einfach sehr deutlich, niemand steht über dem Recht. Kein Staatsvertreter kann über dem Recht stehen. Und das macht der Strafgerichtshof schon sehr, sehr deutlich. Und auch diese Haftbefehle machen das deutlich. Und das übt ein Warnsignal aus. Und insofern ist das ein wichtiges Schwert. Und auch wenn wir es noch verbessern können, ist das etwas, was wehtut. Also eindeutig, auch wenn er sich durch sein Nichtreisen der Verhaftung entziehen kann. Aber es schränkt seinen Radius extrem ein.
Ja, soweit es die Frage des Aggressionsverbrechens angeht, da ist Kritik an Karim Khan nicht angebracht, weil es ist nicht seine Schuld, dass das Aggressionsverbrechen im römischen Statut so schwach ausgelegt und ausgeprägt ist. Es gibt einfach keine Zuständigkeit des Strafgerichtshofs für ein Aggressionsverbrechen. Ein großes Manko, ein Riesenproblem. Deswegen wird ja aber ein Sondertribunal für die Ukraine oder die Situation in der Ukraine nachgedacht, um eben Putin gegebenenfalls auch wegen des Aggressionsverbrechens belangen zu können. Das kann der Strafgerichtshof zurzeit nicht. Das ist nicht Karim Khans Schuld.
Ein Sondertribunal, ein Sondertribunal müsste zum Beispiel von der Europäischen Union eingesetzt werden. Wie ginge das?
Na, es kann auf jede Art und Weise, es kann auch durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingesetzt werden. Es kann durch einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen Staaten errichtet werden. Russland wird die Gerichtsbarkeit ohnehin nie anerkennen, das wissen wir.
Aber wenn ich dazu noch mal was sagen darf, also aus unserer Sicht, aus der Sicht von Amnesty International ist es schon ein Problem, wenn man eigentlich den Internationalen Strafgerichtshof hat und man kann wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch Putin sozusagen in dem Fall, weil ja der Tatort Ukraine ist, vor das Gericht bringen und Anklage erheben, dann ist das der richtige Weg. Denn Sonderstrafgerichtsbarkeiten schwächen ja den Internationalen Strafgerichtshof irgendwo. Und da frage ich mich dann schon, wir haben natürlich auch die Aggression durch die russische Regierung gegenüber der Ukraine verurteilt. Ich bin mir aber einfach nicht sicher, was ist wirklich an der Stelle dann der Mehrwert, wenn man sagt, es werden hier Kriegsverbrechen begangen, werden systematische Angriffe auf die Zivilbevölkerung gemacht und man verfolgt die. Es gibt auch keine wie soll ich sagen, Prioritätenliste der schlimmen Dinge, sondern diese Taten stehen oder die Straftatbestände stehen ja auf gleicher Ebene. Insofern, wenn man sagt und eine Verurteilung ausspricht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ist das so auf der gleichen Ebene und zieht dann auch die gleichen Folgen nach sich. Und da fände ich schwierig, wenn man sozusagen sich bemüht um einen neuen Sondergerichtshof, der letztlich den internationalen Strafgerichtshof, für den ja Deutschland sich sehr stark einsetzt, Ressourcen gibt und so weiter und auch für die Verfolgung des russischen Machthabers da dann auch sich selber schwächt.
Kampf gegen Kriegsverbrechen, das ist ja unser Thema hier im Wortwechsel. Gewaltige Straftaten gegen die Menschlichkeit. Benjamin Dürr, das eine scharfe Schwert, um in der Kriegssprache zu sein, ist der Internationale Strafgerichtshof. Es gibt aber auch neben diesem unabhängigen Gericht den Internationalen Gerichtshof, also das höchste Gericht der Vereinten Nationen, auch mit Sitz in Den Haag. Auch dort sind ja Klagen anhängig. Da geht es aber um die zwischenstaatlichen Beziehungen und nicht um Einzelpersonen. Wird aus dem ganzen Bündel eine starke Waffe, um wieder einen kriegerischen Ausdruck zu benutzen?
Das ist, denke ich, die Aufgabe des Völkerrechts, aus verschiedenen Elementen ein Rechtssystem zu schaffen, das die internationalen Beziehungen in gewisser Weise reguliert. Die Strafverfolgung von Einzelpersonen ist da ein Element, die Lösung von Konflikten zwischen Staaten ist ein anderes Element. Und ich glaube, dass das beides wichtig ist und beides einander beeinflussen kann.
Herr Rackwitz, wenn Sie schauen, was man in sozusagen weiter orchestrieren könnte, wie wichtig ist es, und Sie haben als Experte für internationales Völkerstrafrecht ja lange die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien geleitet, die dieses weiterentwickeln wurde. Es gibt ja noch einen dritten Weg über das sogenannte Weltrechtsprinzip, also das Universalprinzip, dass schlimme Kriegsverbrechen eigentlich in jedem Land angeklagt werden können oder Leute, die diese Verbrechen begangen haben. Es gibt ja schon jetzt verschiedene Prozesse gegen IS-Vertreter oder Vertreter des Assad-Regimes in Deutschland, in Frankreich. Ist das ein Weg, der mühselig ist, aber von Erfolg gekrönt?
Es ist eigentlich ein unverzichtbarer Weg, denn die vielen, vielen Straftaten wird der ISTGH niemals alleine bewältigen können. Dafür sind es einfach zu viele. Das ist eine ganz positive Entwicklung, dass es mittlerweile so zahlreiche Verfahren vor nationalen Gerichten gibt, dass so viele Länder das Völkerstrafrecht auch in ihr nationales Strafrecht eingebaut haben und damit diese Verfahren möglich gemacht haben. Es ist sicherlich eine erhebliche Stärkung der Situation. Und im Kampf gegen die Straflosigkeit werden, wie gesagt, alle Kräfte gebraucht, nationale Jurisdiktionen genauso wie internationale Gerichte.
Benjamin Dürr, wie sehen Sie es? Tut sich in den Staaten der Europäischen Union zumindest in dieser Hinsicht eine ganze Menge?
Absolut. Ich glaube, vor allem in den letzten Jahren hat sich die Zahl der Fälle vor nationalen Gerichten sehr stark zugenommen. Deutschland zusammen mit ein paar anderen Ländern ist da echt ein Vorreiter. Und wie Herr Rackwitz schon sagte, das ist angesichts der Beschränkungen des Strafgerichtshofs unglaublich wichtig. Und insofern glaube ich, dass der Strafgerichtshof immer nur einen sehr kleinen Teil der Täter verfolgen kann. Und es die Aufgabe von nationalen Behörden ist, die größere Masse zu verfolgen.
Und vielleicht ist
das Weltrechtsprinzip ein sehr wichtiges Prinzip.
Ja, wenn ich kurz da ergänzen kann, ich aus Sicht von Amnesty International ist natürlich das Weltrechtsprinzip ein enorm wichtiges Element, um das Völkerstrafrecht und auch den Kampf gegen Straflosigkeit voranzubringen. Und da gibt es ja auch wirklich sehr positive Entwicklungen, zum Beispiel bei den Ermittlungen rund um den Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine. Da gab es ja Entwicklungen, die es vorher so nie gab, dass die Strafverfolgungsbehörden miteinander kooperieren zwischen auf EU-Ebene und versuchen wirklich die Beweismittel zu teilen, sich zu unterstützen und damit die Strafverfolgung voranzubringen. Und aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation ist eben auch schon die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, von Kriegsverbrechen etwas sehr, sehr Wichtiges, weil auch dann in der Zukunft braucht es eine Ahndung von diesem vergangenen Unrecht, um sicherzustellen, dass man etwas Neues aufbauen kann. Und insofern ist diese Entwicklung, dass da die Ermittlungsbehörden sehr massiv zusammengearbeitet haben und auch dann mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten, wirklich eine sehr, sehr positive.
Ich hätte gerne ein bisschen was Konkreteres gehört, Frau Ducho, zu dieser Zusammenarbeit mit NGOs, mit Opfervertretungen, mit Zeugenvereinigungen oder auch einzelnen Zeugen und auch, was das Justizministerium, das FDP-geführte von Marco Buschmann, da an Unterstützung liefert. Ist das eine große Domäne, in der Menschenrechtsorganisationen wie die Ihre ganz stark helfen können, weil das ja eine unglaublich kleinteilige und langwierige Arbeit ist?
Ja, Amnesty International hat sich vielfach an Ermittlungen beteiligt. Also gerade im syrischen Kontext haben wir immer wieder die Dokumentationen, die wir gemacht haben, ja, den Ermittlungsbehörden vorgelegt und gezeigt. Die werden auch genutzt. Auch jetzt im IGH-Verfahren zum Beispiel ist uns aufgefallen, also dem internationalen Gerichtshof zwischen den Staaten in dem Israel-Verfahren von Südafrika ist uns aufgefallen, dass verschiedene Parteien auch immer wieder unsere Dokumentation genutzt haben. Das ist ein wichtiges Umfeld. Ich habe jetzt sozusagen tatsächlich, weil Sie mich auf Herrn Buschmann ansprechen, da jetzt mit dem Justizministerium in jüngster Zeit keinen Kontakt gehabt. Und es ist auch so, der Generalbundesanwalt, also die Behörde, ist ja auch sehr gewachsen, um wirklich in der Lage zu sein, die Ermittlungen, die schon komplex sind, ne, wenn man das aus Deutschland macht, nach dem Weltrechtsprinzip, zu ermöglichen. Insofern hat es da auch schon beim Generalbundesanwalt Aufstockungen gegeben, aber in der Vergangenheit ist die Bundesanwaltschaft immer wieder auf die Menschen, also auf uns, aber auch auf andere Menschenrechtsorganisationen in Deutschland zugegangen, auch auf internationaler Ebene, um da Informationen zu bekommen. Wichtig aus unserer Sicht ist eben, dass das Völkerstrafrecht gemacht wurde, um Straflosigkeit zu bekämpfen, aber auch um den Betroffenen wirklich auch Genugtuung zu verschaffen. Und deswegen müssen die Betroffenen auch Teil dieser Prozesse, Ermittlungen und so weiter sein.
Als Nebenkläger zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel als Nebenkläger und häufig sind sie auch wirklich die Motoren, ja, die dann Ermittlungen und dann auch Anklagen auf den Weg bringen. Das Beispiel ist Syrien, da gibt es ja verschiedene Anwälte wie Anwar al-Buni, die sich zusammengetan haben, dann mit Opfern und auch aufgerufen haben dazu, dass sie sich zusammentun und Informationen sammeln, die dann auch den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt werden können und was jetzt zu den Verfahren in Deutschland ja auch geführt hat. Und insofern, und da können wir als Menschenrechtsorganisationen einen wichtigen Beitrag leisten und werden da auch ernst genommen.
Wenn Sie die juristischen Akteure, Anwälte, Richter, Staatsanwälte ansprechen auf dieser Domäne, kommen da auf die nationalen Gerichtsbarkeiten und auch auf überhaupt die nationalen juristischen Vertreter viele neue Aufgaben zu? Herr Rackwitz und Herr Dürr, muss dafür im Prinzip im Bereich des internationalen Völkerstrafrechts neu ausgebildet oder mehr ausgebildet werden an den Universitäten?
Also sicherlich mehr. Wir haben heute viel mehr Lehrstühle, die sich mit Völkerstrafrecht beschäftigen, als noch vor 10 Jahren. Das war mal ein Exotenfach in Anführungszeichen. Heute ist es ein Fach, das eigentlich an fast jeder ernstzunehmenden Hochschule gelehrt wird und gelehrt werden kann. Aber es muss mehr passieren. Es muss mehr passieren, insbesondere was die Komplexität der Verfahren angeht, was die erheblichen Sprachprobleme in diesen Verfahren angeht, was eine ganz andere Beteiligung der Opfer angeht. Das deutsche Nebenklagerecht ist dabei weitem nicht ausreichend. Also da muss in der Tat noch mehr Bewegung rein, aber es bewegt sich ja bereits.
Ja, ich stimme Herrn Rackwitz dazu. Ich glaube, dass es sowohl was die Ausbildung angeht, als auch was die prozessualen Anforderungen und logistischen Anforderungen angeht, durchaus, ja, stellt die bestehenden Institutionen, denke ich, schon noch vor Herausforderungen. Denn Sie müssen sich vorstellen, dass so ein internationaler Prozess deutlich mehr an Aufwand kostet, beispielsweise für den Schutz von Zeugen oder das Feststellen von Beweisen. Herr Rackwitz nannte die Sprachbarriere. Solche ganz praktischen Dinge erfordern, glaube ich, ja, auch eine bestimmte Veränderung, denke ich, in der Art und Weise, wie die Justiz arbeitet.
Und das Völkerstrafrecht als solches sollte auch fortentwickelt werden. Herr Rackwitz, dafür haben Sie sich ja als Experte bei der Nürnberger Akademie auch sehr eingesetzt mit vielen Foren, auch mit Akteuren aus anderen Ländern, aus betroffenen Ländern, aber nicht nur? Dass man international zusammenarbeitet?
Es geht eigentlich nur global. Das globale Problem der Straflosigkeit kann man nicht regional oder gar national angehen. Insoweit ist es eigentlich eine zwingende Voraussetzung, dass man die Zusammenarbeit pflegt. Nein, das Völkerstrafrecht muss sich weiterentwickeln. Natürlich Dinge wie Cybercrime und digitale Kriegsführung, Umweltverbrechen als Kriegswaffe sind bis jetzt nicht ausreichend abgedeckt. Wirtschaftskriminalität, die auch durchaus ganze Länder in den Ruin treiben kann und damit auch zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden können, sind überhaupt nicht abgedeckt. Also da ist noch Raum für Erweiterungen. Das Problem ist halt, dass der Gerichtshof nach wie vor ein junges Gericht ist. Und ob man schon in den Anfangsjahren gleich den Zuständigkeitsbereich erweitern sollte, ist fraglich. Man sollte erst die Werkzeuge sicher beherrschen, die man hat, bevor man neue Werkzeuge kauft.
Das Ganze soll ja zum Ziel haben, dass es insgesamt eine disziplinierende und auch eine friedensstiftende Wirkung hat für die Menschen auf der Welt. Vor ungefähr 100 Jahren begann dieser Weg, dieser juristische. Und damals, so habe ich gelesen, waren etwa in Kriegen 5% der Zivilbevölkerung direkt betroffen. Jetzt hat sich das geändert und es sind über 90% in bewaffneten Konflikten, in Kriegen. Man könnte daraus ableiten, alles, was da gelaufen ist im internationalen Völkerstrafrecht, war erfolglos.
Nein, also da würde ich natürlich widersprechen als Menschenrechtlerin, das kann nicht sein. Also wir haben schon auch in unserem Jahresbericht von 2023 festgestellt, dass die bewaffneten Konflikte, in denen völkerrechtliche Standards nicht eingehalten werden, das humanitäre Völkerrecht verletzt wird, enorm zugenommen haben und die Leidtragenden sind die ZivilistInnen, die nicht geschützt werden. Das ist schon richtig. Und trotzdem glaube ich, das ist eine extreme Errungenschaft, die nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, dass man gesagt hat, man einigt sich auch im Krieg auf Mindeststandards, die eingehalten werden müssen. Insofern würde ich sagen, das Völkerstrafrecht ist ja eine Form, diese Standards dann am Ende durchzusetzen. Ja, zum Teil, wenn es um die individuelle Verantwortung geht. Und insofern ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir daran festhalten und es weiterentwickeln. Und wie gesagt, an manchen Stellen haben wir eben auch Veränderungen erlebt. Und die Anklagen, die auch in Deutschland erhoben wurden im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien, sind einfach auch wichtige Meilensteine. So wie jetzt die Beantragung der Haftbefehle, aber auch die Haftbefehle gegen Putin. Also ich glaube, da müssen wir schon uns auch auf die Erfolge und die Meilensteine, die man errungen hat, konzentrieren.
Trotz dieser Meilensteine, Benjamin Dürr, wie sehen Sie es? Werden die Regeln des Krieges, die es ja eigentlich gibt, immer mehr verletzt?
Ja, es ist schon sehr besorgniserregend, dass es die Verletzungen des humanitären Völkerrechts auf so deutliche und auch brutale Weise in vielen Konflikten heute geschehen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass der Internationale Strafgerichtshof auch auf nichtstaatliche Akteuren durchaus Einfluss haben kann, die für viele Verbrechen verantwortlich gemacht werden. Es gibt anekdotischen Beweis, dass zum Beispiel im Kongo die Zahl der Kindersoldaten abgenommen hat, weil das ein Verbrechen war, das der Internationale Strafgerichtshof verfolgt hat. Wir wissen nicht, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt, aber ja, es zeigt, glaube ich, dass es die Arbeit des Strafgerichtshofs und das Völkerrecht auch an diesen nichtstaatlichen Akteuren nicht vollständig vorbeigeht.
Wo stehen wir, Klaus Rackwitz, wenn es um das internationale Völkerstrafrecht geht und das Ziel, mehr Frieden zu verwirklichen?
Ich denke, wir sind deutlich weiter, als wir das noch vor 50 Jahren waren. Nehmen wir Ukraine, nehmen wir die Situation jetzt im Gazastreifen. In beiden Fällen hat bereits am zweiten oder dritten Tag der Kampfhandlungen die Beweissicherung begonnen. Der Chefankläger hat am ersten Tag des Ukraine-Konflikts ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das war vor 50 Jahren noch völlig undenkbar. Da hat man sich bestenfalls nach den Konflikten Gedanken gemacht, wie man sie aufarbeiten will. Das ist ein erheblicher Fortschritt. Fortschritt. Und ich denke, dass die Schwelle für Kriegsverbrechen sicherlich höher liegt, als sie noch vor 50 Jahren war, auch wenn es jetzt momentan jedenfalls nicht sofort sichtbar ist. Aber ich denke schon, dass es einen abschreckenden Effekt gibt. Der wird niemals Straftaten verhindern. Die USA mit dem schärfsten Strafrecht der Welt haben die meisten Gefangenen und die meisten Straftaten. Also das mit der Abschreckung ist nicht einfach, aber ich denke, eine funktionierende Kombination aus nationalem und internationalem Völkerstrafrecht hat schon seine Wirkung.
Vielleicht noch als Ergänzung, man muss da langen Atem haben. Wir haben ja verschiedene Fälle auch, zum Beispiel bei Hissène Habré im Tschad, bei denen es wirklich Jahrzehnte gedauert hat, bis er vor Gericht gestellt wurde und dann verurteilt wurde. Und man muss sich, das war jetzt nicht der internationale, es war ein hybrider Gerichtshof, aber trotzdem hat man auch gesehen an den Reaktionen der Angehörigen der Opfer oder auch der Opfer von sexualisierter Gewalt in dem Fall, wie wichtig das war, wie wichtig, obwohl es Jahrzehnte später war, nach den Übergriffen, war es wichtig, da an der Stelle Gerechtigkeit zu schaffen. Und es wurde auch da eine Entschädigungen beschlossen durch das Gericht oder sozusagen er verurteilt, Entschädigungen zu zahlen. Und das sind zwar kleine Summen, aber trotzdem, das ist wichtig. Und insofern, jenseits der Verhinderung, ist es einfach auch wichtig, um Gerechtigkeit zu schaffen.
Ein optimistisches Fazit im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Sie hörten gerade Julia Duchow, die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, die mit dem Experten für internationales Völkerstrafrecht Klaus Rackwitz diskutierte und Benjamin Dürr, dem Juristen, Journalisten und Diplomaten. Ich danke Ihnen allen sehr für diese interessante Gesprächsrunde.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wir haben unsere Sendung Wortwechsel am frühen Nachmittag aufgezeichnet. Deshalb konnte die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, die israelische Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens sofort zu stoppen, in der Diskussion nicht explizit berücksichtigt werden.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.